Stell dir dein großes Blutbild wie eine Landkarte vor. Sie zeigt dir, wo du gerade bist, aber halt eben nur ungefähr. Und sie sagt dir nicht, warum. So ist zum Beispiel ein hoher MCV-Wert kein Beweis für einen vorliegenden B12-Mangel, aber es ist ein Hinweis dafür, dass ein Vitamin-B12-Mangel vorliegen könnte. Genauso ist ein niedriger Hämoglobinwert ein Hinweis, dass ein Eisenmangel vorliegen könnte, aber eben kein Beweis. In dieser Episode lernst du, wie du diese Tendenzen erkennst und welche Fragen du danach stellen musst. Hol am besten dein letztes Blutbild heraus. Max und ich interpretieren es mit dir gemeinsam. Wir reden ja immer so viel über verschiedenste Blutbilder und Blutwerte und dabei kommt das große Blutbild ja häufig nicht gut weg.
Ne? Genau, wir schimpfen immer, dass es so klein ist.
Genau, wir schimpfen immer, dass es fälschlicherweise großes Blutbild heißt und dass man da ja eigentlich so wenige Informationen rausziehen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, wir rücken das Bild heute wieder gerade und sprechen über das große Blutbild und was man denn alleine mit einem großen Blutbild schon alles rauslesen kann, weil auch, dass man sich mal nur die Zellen anschaut, die im Blut so zirkulieren, von roten Blutkörperchen über weiße Blutkörperchen bis hin zu den Blutplättchen, also den Thrombozyten, das hat auch schon eine gewisse Aussagekraft. Es reicht in den seltensten Fällen, um irgendwas wirklich zu diagnostizieren, aber man kann auch schon einiges rauslesen, wo man dann mal genauer nachschauen sollte. Jetzt nur mal Stichwort Eisenmangel, ne? Oder chronische Entzündung oder einfach Vitaminmangel, ne? Wenn wir an B12 und Folsäure denken. Da spielt das ist alles was sich auch in einem großen Blutbild zeigen kann. Man wird da keine, sag ich jetzt mal, leichten Mängel sehen. Also nur wenn man jetzt einen leichten B12-Mangel hat oder einen leichten Folsäuremangel, da wird man in einem kleinen, / großen Blutbild noch nicht wirklich was sehen, aber wenn das schon ein bisschen länger besteht, gibt es da auch schon die ein oder anderen Zeichen der Zeit, die man sich anschauen sollte. Ja. Aber ganz viel wichtiger ist eigentlich mal zu verstehen, man redet ja immer von einem großen Blutbild und von einem kleinen Blutbild. Was ist denn ein kleines Blutbild und was macht das große Blutbild zum großen Blutbild?
Genau, ja, das kleine Blutbild ist eigentlich de facto die Blutbildung. Also da sind alle relevanten Zellen drin, die im Blut schwimmen, die mit der Blutbildung und so weiter zusammenhängen, aber eben auch dann die finalen Blutzellen sind, die wir halt auch brauchen. Das heißt, wir haben sowas wie die roten Blutkörperchen da drin, wir haben das Hämoglobin, was wiederum relevant ist für den Sauerstofftransport, wir haben dann wiederum Marker dafür, Parameter dafür, wie groß diese Blutzellen sind, wie vielleicht auch die Größenverteilung dieser Blutzellen sind. Und dann haben wir eben noch die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten und die Thrombozyten, also die sozusagen wundenverschließenden Thrombozyten haben wir dann eben auch noch mit drin. Das heißt, es sind die verschiedenen relevanten Blutzellen eigentlich erstmal und teilweise eben können wir da eben auch rauslesen, okay, stimmt da irgendwie was vielleicht bei der Blutbildung nicht so richtig, ist da vielleicht eine Mangelsituation da. Und dann gibt es noch das Differentialblutbild. Das ist wiederum mehr auch verbunden mit dem Immunsystem. Da sind die ganzen Lymphozyten, Granulozyten und so weiter drin. Muss man sich jetzt nicht alles merken, aber am Ende hängt das mit Entzündungen zusammen, mit Infekten zusammen. Und da können dort eben auch Verschiebungen sein, wenn man eben Infekte oder Entzündungen hat. Und am Ende das beides zusammen, kleines Blutbild und Differentialblutbild, das ist dann das große Blutbild.
Genau, bei einem großen Blutbild ist nämlich kein Cholesterin dabei, da sind keine Blutzuckerparameter dabei, das ist alles nicht Teil davon. Es gibt auch eigentlich keine verschiedenen Arten von einem großen Blutbild. Ein großes Blutbild ist immer kleines Blutbild plus Differentialblutbild per Definition. Und das Differentialblutbild macht eigentlich nichts anderes, als dass es die Leukozyten, die man im kleinen Blutbild absolut misst als Zahl, nochmal genauer aufschlüsselt. Und da gibt es dann eben viele, viele Subpopulationen wie Neutrophile und Lymphozyten und Monozyten und so weiter und so fort. Und die würde man aber alle zu den Leukozyten zählen. Und um das nochmal genauer aufgeschlüsselt zu bekommen, macht man das Differentialblutbild. Jetzt gibt es eigentlich drei große Zelllinien. Und die roten Blutkörperchen bekommen eigentlich am meisten Aufmerksamkeit im kleinen Blutbild. Ne? Weil da wird nicht nur einfach mal gemessen, wie viele Erythrozyten hat man, sondern auch, wie schauen die Blutzellen aus? Sind die sehr groß oder sind die sehr klein? Das wäre das MCV. das mittlere Mean Cell Cellular Volume. Und dann gibt es auch noch sowas wie das MCH. Das gibt sehr vereinfacht gesagt an, wie rot sind die Blutzellen. Ne? Also wie viel roter Blutfarbstoff ist da drin, wie viel Hämoglobin ist da drin. Das heißt, sehr viele Werte im kleinen Blutbild, die drehen sich rund um die roten Blutkörperchen. Eigentlich alle, bis auf dann noch die Leukozytenzahl und die Thrombozytenzahl. Alles andere betrifft die roten Blutkörperchen. Und im Differentialblutbild, das ist dann, also wie du sagst, das ist von den weißen Blutkörperchen, also von den Leukozyten, deswegen heißen sie auch so, weil die natürlich keinen roten Blutfarbstoff drin haben. Die sind wichtig für das Immunsystem. Und da kann man dann, wenn man ein relativ geschultes Auge hat, auch schon mal unterscheiden, ist es eher was Bakterielles oder ist es eher was Virales zum Beispiel. Ne? Da braucht man aber zwangsläufig ein Differentialblutbild dazu. Ein kleines Blutbild ist da eigentlich nicht ganz ausreichend. Da gibt es auch erste Hinweise auf eine Allergie, auf eine vielleicht eine Immunschwäche und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Blutplättchen, die sind wichtig, also Thrombozyten, die sind wichtig für, wenn ich mich jetzt beim Finger schneide und ich möchte, dass diese Blutung aufhört, also stoppt, dann brauche ich funktionierende Thrombozyten dazu. Wenn ich zu wenig habe, dann wird diese Wunde einfach immer weiter bluten. Also, was sieht man da? Passt beim Knochenmark alles? Also, habe ich genug Thrombozyten? Kann der Körper auch genügend Nachschub bereitstellen? Wie schaut es mit dem Blutungsrisiko aus? Ne? Wenn man nur sehr, sehr niedrige Thrombozyten hat, das spielt auch immer eine Rolle bei der Behandlung von Krebs. Sehr viele onkologische Medikamente haben sehr, sehr negativen Effekt auf Thrombozyten. Die senken diese sehr stark. Und wenn man jetzt einen sehr, sehr, sehr niedrigen Thrombozytenwert hat, dann muss man teilweise auch Thrombozytenkonzentrate geben, weil man ansonsten einfach Gefahr läuft, sich irgendwo anzustoßen und einfach zu verbluten, ne? Weil der Körper diese Wunde im Gefäß gar nicht mehr schließen oder verstopfen kann, weil die Thrombozyten nicht mehr binden. Es gibt aber natürlich auch eine Thrombozytenfunktionsstörung. Also du kannst auch genügend Thrombozyten haben, aber sie funktionieren schlichtweg auch einfach nicht richtig, ne? Wenn man jetzt dann von Willebrand und so denkt. Also eigentlich für diese paar wenigen Werte, die es gibt, relativ viel vorläufige Aussagekraft. Man muss auf jeden Fall vorläufig dazu sagen, weil wie gesagt, man kann halt man kann wenig endgültig diagnostizieren.
Genau, man kann es nicht endgültig, aber man kann natürlich schon erste Tendenzen erkennen. Und was man generell sagen muss, und wenn wir jetzt auch tiefer einsteigen, generell sagen muss, zumindest ist es aber auch so, dass gerade wenn jetzt in der Blutbildung, also jetzt im kleinen Blutbild sich irgendwie was tut, dass man in der Regel es dann auch schon eine Zeit lang nicht so wirklich beachtet hat, das Problemchen, sondern es ist eigentlich so das Letzte, was passiert. Das heißt, am Ende ist das ein Tool, was für die Akutmedizin gebaut ist, was man vielleicht auch vor einer OP macht, ne, um einfach sicherzugehen, dass grundsätzlich mal alles passt. Aber es ist eigentlich nicht unbedingt ein ideales präventives Tool, vor allem wenn man schon in einem relativ ordentlichen Bereich unterwegs ist und nur noch optimieren will. Wenn man jetzt aber dort was sieht, dann gibt es auf jeden Fall eine Menge zu optimieren, weil dann ist man auf jeden Fall noch kein sonderlich optimierter Mensch, sondern hat noch einiges an Potenzial, was man liegen lässt, was man halt auch wirklich sicherlich symptomatisch dann auch merken wird. Genau.
Man kann jetzt, oder am meisten Sinn macht es, wenn wir die Zellen uns einfach nach und nach mal so ein bisschen anschauen. Ne?
Ja.
Und in manchen kleinen Blutbildern werden auch noch Erythrozyten wirklich ausgewiesen, also als Anzahl. Häufig sieht man aber auch nur einen Hämoglobinwert und einen Hämatokritwert. Die unterscheiden sich so ein bisschen. Hämoglobin muss man wissen, das ist der wichtigste Sauerstoffträger. Wir hatten mal eine Folge zu Eisenmangel und da habe ich dich gefragt, wie viele Moleküle Hämoglobin es pro rotes Blutkörperchen gibt. Waren 270 Millionen, also eine Menge. Mhm. Und die Zahl, die kann sich aber auch sehr stark unterscheiden. Also das kann mehr sein, das kann weniger sein. Und was wäre jetzt, wenn dieses Hämoglobin zu niedrig ist, dann gibt es ein paar mögliche Gründe dafür. Rein vom Blutbild selber kann man aber noch nicht so wirklich, also in Anbetracht auch der anderen Werte, kann man noch nicht sicher sagen, ist das jetzt was. Aber eine Möglichkeit wäre ein Eisenmangel. Das ist mit das häufigste.
Ja.
Oder auch einfach mal nur eine Blutarmut. Das wäre so der Überbegriff. Ne? Man sagt so, ich habe zu wenig Hämoglobin. Dann bekommt man mal eine Diagnose Blutarmut. Und dann muss man aber schauen, ist es jetzt eine Eisenmangel? Anämie, ist es eine Anämie der chronischen Entzündung oder gibt es irgendwelche anderen Prozesse, die da noch ablaufen? Das sind somit die häufigsten, würde ich mal sagen. Man kann auch eine Anämie haben, wenn man sehr viel Blut verliert. Ne? Nach einem Unfall, bei einer Geburt zum Beispiel, da wird teilweise auch danach oder nach einem Kaiserschnitt der Hämoglobinwert gemessen, der HB-Wert, wie man auch auf die Schnelle häufig sagt, einfach um zu schauen, ist noch genügend da, braucht man vielleicht externes Blut, was man zuführt, also braucht man Blutkonserven, dann wäre das natürlich auch eine Idee, oder es wird einfach bei gewissen Knochenkrebsarten immer gemonitort, um zu schauen, ob die Blutbildung wieder halbwegs gut funktioniert oder ob es da noch ein Problem gibt und man nachschießen muss, weil wir brauchen ausreichend Hämoglobin, damit der Körper den Sauerstoff transportieren kann und unsere Gewebe, vor allem die sehr energieintensiven Gewebe, dann auch ausreichend arbeiten können. Ne? Das ist mal eine wichtige Voraussetzung. Wenn das Hämoglobin jetzt hoch ist, dann hat das wiederum andere Gründe. Ein Grund dafür könnte sein, dass man sehr wenig getrunken hat.
Das wäre ein einfacher Grund.
Also das wäre das ein einfacher Grund, das ist wahrscheinlich mit der häufigste Grund. Da muss man aber über eine gewisse Zeit auch sehr wenig trinken. Ein anderer Grund wäre auch Höhentraining oder einfach eine Anpassung an eine Höhe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ewig am Meer wohne und ich ziehe dann nach Mexiko, nach Acapulco zum Beispiel, ne, was auf 2000 irgendwas Meter liegt, eine normale Stadt, da gibt es auch ein Tennisturnier dort, deswegen kenne ich es. Und dann wird sich auch der Hämoglobinwert über die Zeit hinweg verändern und es wird mehr Hämoglobin dann einfach
im Idealfall sein. Würde dein Körper sich anpassen.
Genau, wenn er gesund ist, dann würde man sich erwarten, dass er sich anpasst, dann kann sich das über die Zeit auch mal verändern und kurzzeitig vielleicht ein bisschen über die Stränge schlafen. Auch Raucher haben einen erhöhten Hämoglobinwert. Ist eigentlich auch total logisch. Ne?
Das ist wie Höhentraining.
Das ist wie Höhentraining, aber mit noch vielen anderen schlechten Effekten on top. An der Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr raucht, bitte aufhören. Ansonsten, ein hohes Hämoglobin kann auch noch Schlafapnoe machen. Also wenn man schläft und das ist gar nicht so selten, dass man dann in der Nacht Atempausen hat, merkt man natürlich auch erstmal selber nicht. Super schlecht fürs Cortisol, super schlecht für die Regulierung vom autonomen Nervensystem, also Sympathikus, Parasympathikus und super, super schlecht für auch die Blutbildung. Ne? Ja. Dadurch kann dann auch ein hohes Hämoglobin zustande kommen, weil der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Immer wenn das der Fall ist, Stichwort Rauchen, dann wird mehr Hämoglobin produziert. Ein bisschen in diese Reihe schlägt dann auch noch der zweite Wert mit rein, Hämatokrit. Was ist Hämatokrit? Am Ende einfach nur der prozentuale Anteil von Blutzellen am Blutvolumen, am gesamten Blutvolumen. Je mehr Zellen man hat, also je mehr rote Blutkörperchen, desto höher ist der Hämatokrit. Bei Sportlern würde man immer einen höheren Wert finden als bei Nichtsportlern, einfach weil das Gewebe einen höheren Bedarf hat und der Körper das dann einfach kompensiert. Also wenn man jetzt anfängt zu trainieren, dann würde ich mir erwarten, dass der Hämatokritwert über die Zeit hinweg steigt. Wenn man dopt, mit EPO zum Beispiel, wie das früher in sehr vielen, vor allem so Ausdauersportarten der Fall war, dann würde der Hämatokrit auch sehr, sehr stark steigen, weil dadurch die Bildung von den roten Blutkörperchen angekurbelt wird.
Wir sind ja eigentlich auch immer sehr analog mit Hämoglobin, also nicht immer.
Ja, aber meistens, hast du recht. Ja. In den meisten Fällen, wenn das Hämoglobin hoch ist, ist auch der Hämatokrit hoch und umgekehrt natürlich genauso, weil wenig Hämoglobin, meistens auch weniger Blutkörperchen und dann ist der Hämatokrit meistens auch leicht im Keller.
Yes.
Was gibt's denn, jetzt gibt es da noch so diese ganzen Indizes, ne? Die haben wir jetzt schon ganz am Anfang ein bisschen angeteasert. MCV, MCH, MCHC, was hat es denn damit so auf sich?
Genau, also MCV, das V steht für Volumen und dann das davor steht für Mean Cellular Volume. Also am Ende schaust du dir an, okay, wie groß sind die Zellen dann im Mittel, ne? Und da können theoretisch zu groß sein, die können theoretisch zu klein sein. Zu klein werden sie beispielsweise, wenn eine Eisenmangelanämie vorliegt, wenn einfach zu wenig Eisen verfügbar ist. Zu groß wären sie zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein B12 oder ein Folat, also ein B-Vitaminmangel vorliegt. Da wiederum, weil dann auch die Blutbildung einfach schlechter funktioniert, die Bildung eben dieser Blutkörperchen. Und der Körper dann gegensteuert und sagt, okay, er macht sie einfach größer, damit er irgendwie das Hämoglobin da halt noch unterbringt. Ne? Dafür kann das also sehr spannend sein. Da geht es dann einfach erstmal ums Volumen. Das heißt, das ist eine Sache, die man sich bei den Blutkörperchen gerne anschaut. Eine weitere Sache wäre das MCH. Da steht dann, da ist eben kein V mehr, sondern ein H. Und das H steht für Hämoglobin, also Mean Cellular Hemoglobin. Da schaut man sich dann natürlich an, okay, wie ist denn die Sättigung oder im Grunde die Sättigung vom Hämoglobin in den verschiedenen Blutzellen. Und logischerweise, wenn das niedrig ist, ist auch wieder ein Zeichen für eine Eisenmangelanämie. Und andersrum, wenn das wiederum hoch ist, sehr analog auch zum MCV, würde man davon ausgehen, dass es eben ein B12, ein Folatmangel vorliegt. Warum? Weil der Körper, wie gesagt, versucht, das Hämoglobin da irgendwie reinzustuffen in eine Zelle. Dadurch wird die größer. Dadurch ist mehr Hämoglobin pro Zelle, was aber natürlich auch nicht ideal ist, weil du trotzdem eine Art von Blutarmut halt hast, weil du einfach weniger Zellen hast. Genau, und dann hast du noch das MCHC, das ist dann die Mean Cellular Hemoglobin Concentration. Das ist im Grunde auch wiederum super, super analog. Zeigt uns einfach, okay, wie ist die Hämoglobin-Konzentration. Also das eine ist der Gehalt, also wie viel Hämoglobin ist da pro Zelle, und das andere ist die Konzentration, also wie konzentriert ist dieses Hämoglobin. Und das kann logischerweise auch weniger konzentriert sein, wenn ein Eisenmangel vorliegt, und aber auch höher konzentriert sein bei verschiedenen anderen Erkrankungen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das beim B-Vitaminmangel tatsächlich ein Faktor wäre. Ich glaube gar nicht mal unbedingt. Normal. Da wäre das, glaube ich, normal. Also das ist dann nicht ganz analog, aber kann eben bei verschiedenen, ich sag mal, Bluterkrankungen tatsächlich eine Rolle spielen, in die wir jetzt gar nicht tiefer eintauchen werden. Kann aber auch ein Messartefakt sein, was auch wohl häufiger vorkommt, hatten wir uns zumindest hier mal notiert. Also genau, das Spannende ist eigentlich an diesen Werten ist jetzt, okay, wir können eigentlich schon mal, wir wissen vielleicht vorher schon, durch Hämoglobin oder durch Hämatokrit, irgendwie ist eine Blutarmut da. MCH und MCV sagen uns im Grunde, was für eine Art von Blutarmut ist das wahrscheinlich, ne? Also in welche Richtung geht das? Sind die Zellen entweder größer oder kleiner? Ist mehr Hämoglobin oder weniger Hämoglobin pro Zelle? Dadurch können wir schon sehr, sehr viel besser sagen, okay, was geht eigentlich gerade im Körper ab? Und ehrlicherweise auch schon relativ gut sagen, okay, wahrscheinlich haben wir hier einen B-Vitaminmangel. Wahrscheinlich ist es ein Eisenmangel, ne? Und das sind dann eigentlich ja auch schon Sachen, die tatsächlich auch präventiv beziehungsweise auch für Supplements natürlich relevant sein können.
Mhm. Ganz generell muss man nämlich sagen, eine Blutarmut ist sehr viel häufiger als ein Überschuss. Mhm. Ne? Also zu wenig Blut zu haben, eben mit einem niedrigen Hämoglobin, sehr viel häufiger als ein zu hohes Hämoglobin zu haben. Und damit man diese Anämien, diese Blutarmut dann auseinanderhalten kann, ist es jetzt Eisen, ist es jetzt B12 oder Folsäure, ist es vielleicht sogar chronische Entzündung, gibt es gewisse Bilder, die man anhand von diesem MCV, MCH, wie du schön erklärt hast, dann auch einfach einschätzen kann. Also Eisenmangel, ich fasse nochmal zusammen, da wäre MCV niedrig und MCH niedrig. Bei der, wenn man eine Mangelanämie hat im Sinne von Vitamin B12 und Folsäure, dann ist MCV hoch, weil die Teilung von den Zellen ist gestört. Das heißt, ich bekomme nicht mehr genügend Nachschub und dann packt der Körper auch einfach mehr von dem Hämoglobin in die gleiche Zelle. Deswegen werden die dann größer, aber man hat insgesamt weniger. Das wäre klassisch für B12 und Folsäure. Deswegen hat man dann auch ein hohes MCV und ein hohes MCH. Und spannend wird es dann noch, wenn man eine Anämie der chronischen Entzündung hat, was auch enorm häufig ist, sogar häufiger als B12 und Folsäuremangel, dann kommt es zu so einem kleinen Verschleierungseffekt, weil dann ist MCV, also die Größe von den Zellen, ist dann eigentlich normal, man hat aber trotzdem niedriges Hämoglobin. Ne? Mhm. Also da ist das alles noch im Rahmen. Und dann könnte man meinen, ein bisschen schaut so aus wie eine Eisenmangelanämie, aber muss man mal genauer nachchecken. Und dann würde man aber sehen, naja, eigentlich ist alles fein. Ne? Also der Eisenspeicher ist gut genug gefüllt. Es muss einen anderen Grund dafür geben. Das sind mal diese Werte. Und dann gibt es noch einen spannenden Wert, der in Richtung, der auch noch die roten Blutkörperchen betrifft. Den und das haben wir ist nicht, RDW, ja. Das ist die Erythrozytenverteilungsbreite, also Red Cell Distribution Width, deswegen RDW. Und was das im Grunde bedeutet, das misst die Varianz von der Größe von den roten Blutkörperchen. Das heißt, wenn ich sehr kleine Zellen und sehr große Zellen habe, dann wäre RDW hoch. Wenn die Zellen alle mehr oder weniger gleich groß sind, dann ist RDW niedriger. Das heißt, ist auch spannend, wenn zum Beispiel alles passt. Ne? Hämoglobin ist fein, Hämatokrit ist fein, MCH, MCV, das ist alles noch irgendwo im Normbereich, irgendwo im Rahmen, aber RDW ist hoch, dann oder schon leicht erhöht, dann könnte das schon mal ein kleines Zeichen dafür sein, dass sich gerade bei den Blutzellen was ändert. Man kann nicht wirklich sagen, werden sie jetzt im Vergleich zu einer normalen Zelle, werden sie größer oder werden sie kleiner, weil bei beidem wäre RDW erhöht, aber es ist vielleicht schon so ein kleiner Frühmarker, wo man sagt, okay, aktuell ändern sich bei den roten Blutkörperchen die Konfigurationen und muss man mal weiter beobachten. Vielleicht macht man dann einfach irgendwann nochmal einen Checkup, ob sich das alles wieder gelegt hat oder ob sich vielleicht dann schon mal was manifestiert hat. Das finde ich auch ganz spannend. Aber wie gesagt, für eine Diagnostik selber reicht das nicht aus. Das ist einfach nur so ein kleines Frühwarnsystem, was auch relativ günstig ist, weil so ein kleines Blutbild, das kostet ja praktisch nichts.
Ja, was es auch noch zeigen kann, das ist auch noch ganz spannend eigentlich, es kann eben sein, dass es irgendwie ein früher Mangel ist, der sich einsetzt, wie du gerade gesagt hast. Es kann aber auch sein, dass mehrere Mängel gleichzeitig vorliegen. Das heißt, dass du auf einer Seite einen Eisenmangel hast. Das heißt, es werden teilweise die Blutkörperchen klein gebaut, auf der anderen Seite aber auch noch einen B12-Folatmangel. Und dann werden sie wiederum versucht, irgendwie voll zu stuffen, je nachdem, was gerade relevanter ist zu diesem Zeitpunkt der Blutbildung. Und wie der Körper da gerade agiert, das kann eben auch sein. Das heißt, es kann dann auch sehr kaschiert sein und eigentlich schon länger vorliegen.
Immerhin würde ich mir da dann einen noch höheren Wert erwarten, weil der Unterschied zwischen einer sehr kleinen und einer sehr großen Zelle wäre dann wiederum größer als nur von normal zu groß und von normal zu klein. Aber ist auf jeden Fall sehr spannend. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit den Zellen, die jetzt einfach nur die roten Blutkörperchen mal betreffen. Und wie gesagt, da geht es in den allermeisten Fällen um eine Blutarmut. Auch Leute, die sehr viel Alkohol trinken, können Veränderungen im roten Blutbild haben. Die gleichen dann mehr oder weniger einem B12- und Folsäuremangel. Also auch da neigt man zu eher großen Zellen, dafür insgesamt weniger Zellen. Insgesamt kann man aber auch dadurch eine Blutarmut entwickeln.
Genau. Ja.
Das vielleicht noch an der Stelle. Eisenmangel, wer sich für Eisenmangel interessiert, wir haben auch kürzlich eine Folge zu dem Thema gemacht, wo wir auf das alles nochmal viel, viel genauer eingehen, auch nicht nur rein über dieses Diagnostische, sondern was man sich alles noch zusätzlich anschauen muss, was das Speichereisen betrifft, was den Eisentransport betrifft, also da gerne mal reinhören. Bei B12 und Folsäuremangel, das ist auch ganz spannend, weil das bezeichnet man ja auch als megaloblastäre Anämie, und es ist Ich weiß nicht, ob du im Studium mal einen Blutausstrich dir angeschaut hast irgendwo. Ich hatte das mal in einem Praktikum, wo man sich dann so einen Blutausstrich angesehen hat und daneben war ein Blutausstrich von einem normalen Blut und der Unterschied ist wirklich krass. Also diese Zellen, die sind wirklich riesig, die sind auch so ein bisschen verformt, weil da so viel Zeug reingepresst wird. Und das ist auch wirklich was man in einem Mikroskop sehen kann und nicht nur in einem Blut messen kann. Und ich hatte schon ein bisschen vorweggenommen, was dann eigentlich der Grund ist, wieso die Zellen dann größer werden, weil wir brauchen B12, wir brauchen Folsäure für den A-Synthese und für damit natürlich auch für Zellteilung, weil immer wenn sich eine Zelle teilt, dann verdoppelt sich auch das Erbgut und muss dann ja aufgeteilt werden auf die beiden Zellen. Wenn ich jetzt nicht genügend Substrat habe, um diese DNA-Synthese durchzuführen, dann gibt es halt auch einfach weniger neue Zellen. Und im Blut sieht man das dann natürlich sehr schnell.
Haben wir sogar auch noch mal eine Folge dazu gemacht, oder? B-Vitamine.
Also B-Vitamine auf jeden Fall auch. Teil drauf ein. Genau, da sind wir auch nicht so krass auf die Diagnostik dann noch eingegangen, wie sich das äußert mit MCV und MCH. Aber auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wo findet man so ein Bild sonst noch? Also es ist nicht immer nur B12 und Folsäure. Das kann auch einfach bei einer Magenentzündung sein. Ne? Das hängt dann wiederum am B12. Es kann auch eine ständige Einnahme von diesen Säureblockern sein, also Protonpumpenhämmern, Pantoprazol, Omeprazol und wie sie denn sonst noch alle heißen. Das kann auch ein Grund sein, dass man eine Blutarmut entwickelt mit sehr, sehr großen Zellen. Auch wieder B12 einfach als Ursache. Also Ursache ist wahrscheinlich eine Magenentzündung, dafür nimmt man dann Sodbrennen, dafür nimmt man dann die PPIs. Dann kann das B12 schlechter aufgenommen werden und am Ende hat man dann diese Änderung im kleinen Blutbild. Und Alkohol, hatten wir auch schon gesagt, spielt auch eine Rolle. Wenn jemand eine Magen-OP hatte, also ein Teil vom Magen entfernt wurde, gibt es hier verschiedene Gründe, wieso das der Fall ist, dann ist das auch wahrscheinlich auch wieder wegen B12. Das heißt, am Ende läuft es dann doch alles wieder bei den B-Vitaminen zusammen. Es sind nur verschiedene Gründe, die dann am Ende zu einem B-Mangel führen.
Yes.
Wie sieht's aus mit Kupfer?
Kupfer, ich glaube, da hatten wir auch schon in irgendeiner Folge mal drüber geredet. Ich glaube, Zink war es. Ja. Kupfer einfach insofern ganz spannend, weil es eben auch tatsächlich eine Blutbildveränderung hervorrufen kann, weil Kupfer wiederum ja auch sehr wichtig ist dafür, dass die Blutbildung überhaupt stattfinden kann. Und das kann dann tatsächlich genauso aussehen wie ein Eisenmangel, ist dann aber de facto kein Eisenmangel. Und du hast also auch eine Blutarmut. Du hast tatsächlich auch ein paar weitere Blutzellen, jetzt im Differentialblutbild, die erniedrigt werden. Aber vor allem eben diese Blutarmut, die man wirklich sehen kann, wo man dann denken würde, okay, das sieht eins zu eins aus wie eine Eisenmangelanämie. Es ist dann aber eben nicht Eisenmangel, sondern es ist dann eben Kupfer. Sollte man einfach mal am Schirm gehabt haben, dass man das sich dann auch noch anschaut, wenn man eben so eine Anämie hat. Wann passiert das meistens tatsächlich? Und deswegen hatten wir es auch in der Zinkfolge. Meistens passiert es, wenn Leute lange Zeit lang irgendwie hochdosiert Zink zu sich nehmen. Das ist so einer der häufigsten Gründe, kann aber natürlich auch irgendwie so mal irgendwie durch Lifestyle bedingt, kann man natürlich nie ganz festmachen, auch passieren. Und daran sollte man einfach mal denken, dass man das auch mitmisst. Es kommt schon immer mal wieder vor. Ne? Genau. Da habe ich dann auch gar nichts mehr weiteres zu sagen. Ich glaube, dann sollten wir gleich mal weitermachen mit den
weißen Blutkörperchen, mit den Leukozyten. Das heißt auch übersetzt weißes Blutkörperchen. Leuko ist weiß. Deswegen sehr, sehr leicht zu merken. Und das bringt einem ohne das Differentialblutbild, wie wir schon gesagt haben, gar nicht so viel, weil man da die unterschiedlichen Zellpopulationen nicht auseinanderhalten kann. Ne? Das Spannende ist nämlich, vor allem, ich habe ja gesagt, wenn man ein bisschen geschulten Blick hat, dann kann man, wenn die Muster relativ eindeutig sind, natürlich nicht immer, auch auseinanderhalten, ist es eher was Bakterielles oder ist es eher was Virales. Und dafür muss man wissen, welche Zellen schauen wir uns denn da im Differentialblutbild überhaupt an und was haben diese Zellen dann genau für Funktionen. Und wenn wir jetzt mal in der Ecke von den Bakterien bleiben, dann sind die neutrophilen Granulozyten super wichtig. Das steht dann auch so im Differentialblutbild drin. Differentialblutbild hat die Besonderheit, dass manchmal angegeben wird, die absoluten Werte und die relativen Werte. Und manchmal sind aber nur die relativen Werte angegeben. Also nicht immer bekommt man eine absolute Zahl für Neutrophile zum Beispiel ausgespuckt. Deswegen gibt es manchmal die Unterscheidung so, die Zahl kann eigentlich überall im Rahmen sein, trotzdem kannst du innerhalb von den Populationen eine kleine Verschiebung haben. Ne? Mhm. Das müsste man sich da dann einfach nochmal genauer anschauen. Aber ja, wie gesagt, die relativen Zahlen sind eigentlich immer dabei. Jetzt bleiben wir bei den Neutrophilen und das sind im Grunde Abwehrzellen gegen Bakterien. Also für die akute Abwehr bei Bakterien, wenn man einen bakteriellen Infekt hat, gehen die neutrophilen Granulozyten hoch. Punkt. Das ist in den allermeisten Fällen so. Je gröber die bakterielle Infektion, desto ausgeprägter ist dieses Bild. Aufpassen muss man nur mit dem Alter, also bei sehr alten Personen, sind diese Muster dann nicht mehr so ausgeprägt, weil das Immunsystem wird ja schwächer, ne? Die Zellen, die Zellzahl, die Zellen sind nicht mehr so reagibel. Deswegen ist es auch einfach so, dass wenn ein 20-Jähriger einen bakteriellen Infekt hat und eine 90-jährige Person den gleichen, dann würde das Blutbild vielleicht bei der 90-jährigen Person viel, viel schwächer durcheinander gebracht werden, als das jetzt bei einer 20-jährigen Person ist, wo das dann direkt mal hochschießt, der Körper richtig gut reagieren kann und dann geht's los. Ne?
Ja.
Mit der Abwehr. Also vor allem bei bakteriellen Infekten, bei akuten Entzündungen. Und das ist noch ganz spannend, man kann auch eine reaktive zu hohe Zahl an neutrophilen Granulozyten haben, wenn man Stress hat. Also auch Stress kann sich tatsächlich im Blutbild widerspiegeln. Ne? Und weil Cortisonmedikamente ja so häufig verbreitet sind, vor allem bei Hautärzten, ne? Oder wenn man irgendwelche rheumatologischen Probleme hat, welche Gelenksentzündungen, Rheuma zum Beispiel, ne, bekommt man teilweise auch Cortison als Behandlung, dann würde das auch dafür sorgen, dass die Neutrophilen ansteigen. Genau, bei Viren hingegen, also wenn wir jetzt auf die andere Seite von den Infekten schauen, werden die Neutrophilen eher niedrig. Das heißt, das ist schon mal der erste Marker. Wenn du weißt, du hast einen Infekt und man schaut sich die neutrophilen Granulozyten an, wenn sie hoch sind, sehr wahrscheinlich bakteriell, wenn sie niedrig sind oder normal, sehr wahrscheinlich eher viral. So kann man das schon mal grob auseinanderhalten. Bei den Granulozyten gibt es dann noch mehr. Ne? Also es gibt nicht nur neutrophile Granulozyten, sondern auch eosinophile und basophile. Jetzt muss man sich die Namen nicht merken, das steht dann eher im Blutbefund auch einfach drauf. Aber man kann sich zu beiden noch was Spezielleres merken. Wie ist es denn bei den eosinophilen Granulozyten? Die sind nämlich für etwas ganz typisch.
Genau, es ist also am ehesten relevant, wenn du irgendwie eine Allergie hast. Das kann natürlich dann tatsächlich auch mal sein, dass wenn du irgendwie gerade Heuschnupfen hast oder so, dass die dann tatsächlich auch erhöht werden, wenn du dann eine Blutabnahme machst. Also generell einfach allergische Reaktionen werden auf jeden Fall die Eosinophilen dann eher erhöht sein. Asthma ganz häufig, wo die dann auch mal chronischer erhöht sein kann. Oder natürlich, wenn du eine Medikamentenreaktion oder irgendwas zu dir nimmst, einfach was du nicht verträgst. Ne? Also es können ja verschiedenste Themen sein, auch klassische Nahrungsmittel können da natürlich relevant sein. Auf der anderen Seite sind die Basophilen auch was bei der Allergie erhöht sein kann, aber was eben auch durch chronische Entzündung getriggert wird und dann eben häufiger, ich sag mal, produziert wird. Das sollte man einfach nur auf dem Schirm haben. Die Basophilen sind also so ein bisschen unklarer und deswegen nicht ganz so praktisch hier wie die Eosinophilen oder die Lymphozyten für Viren oder die Neutrophilen für vor allem Bakterien, ne? Die sind halt, ich sag mal, sehr dankbare Werte. Und was vielleicht noch ein bisschen untergegangen ist, das gehört ja alles jetzt zu den weißen Blutkörperchen, also den Leukozyten. Und die Leukozyten sind dann quasi, wenn man das im Blutbild sieht, das ist quasi die Gesamtzahl, ne? Und wenn das ist dann logischerweise auch meistens erhöht, wenn einer von denen erhöht ist, ne? Das heißt, wenn man...
vor allem von den großen Populationen, weil unter den weißen Blutkörperchen gibt es zwei große Populationen und das sind die Neutrophilen und die Granulozyten und die Lymphozyten.
Genau.
Wenn jetzt Basophile ein bisschen erhöht sind, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Genau. Eosinophile auch eher nicht, weil die haben sehr niedrigen Normbereich. Ne? Die sind eigentlich gar nicht so zahlreich vorhanden. Aber vor allem bei Neutrophilen, Granulozyten und Lymphozyten, die sind zumindest mengenmäßig am größten ausgeprägt. Und dann gibt es noch die Monozyten. Ne? Und dann haben wir das Differentialblutbild
dann haben auch schon durch.
Auch schon fertig. Vielleicht zu den Lymphozyten. Wir haben jetzt die Granulozyten, haben wir. Da gibt es Neutrophile, Eosinophile, Basophile. Und dann gibt es noch die Lymphozyten. Am besten, wenn man diese Folge hört, hat man sein eigenes Blutbild vor sich, damit man den Faden nicht verliert. Dann bei den Lymphozyten, die können auch absolut erhöht sein oder normal sein oder einfach ein bisschen verschoben sein. Wenn man jetzt einen viralen Infekt hat, dann würden die Lymphozyten eher hochgehen. Und das läuft dann über T- und B-Zellen, hat man vielleicht schon mal gehört, müssen wir jetzt auch gar nicht sonderlich viel drauf eingehen. Aber Lymphozyten sind vor allem für virale Infekte wichtig und auch für so eine chronische Immunaktivierung. Jetzt kennen vielleicht die einen oder anderen das sogenannte Kissing Disease, also Epstein-Barr, also EBV oder CMV. Das sind ja Herpesviren, das wissen ja viele nicht, es gibt ja 8 Herpesviren, ne? Und EBV ist einer davon, also nicht nur Herpes simplex 1 und 2, sondern auch EBV gehört dazu. Und Herpesviren haben die Eigenschaft, man steckt sich einmal mit Herpesviren an und die verlassen den Körper nie mehr. Also man kann Herpesvirus nicht mehr loswerden, auch EBV nicht. Und die ziehen sich dann in die Zellen zurück und immer wenn das Immunsystem irgendwie schwach ist, dann brechen sie aus. Ne? Man kennt das, wenn jetzt jemand einen Lippenherpes hat, immer wenn es irgendwie stressiger ist, es reicht auch UV-Strahlung aus. Also wenn man zum Beispiel mal sehr langes Sonnenbaden macht, dass man dann merkt man es plötzlich schon, okay, es kribbelt wieder so ein bisschen. Herpesviren, die ziehen sich nämlich in Nervenzellen zurück. Und dann tritt hier so ein Kribbeln auf und dann merkt man schon, okay, jetzt kommt wieder ein Herpes. Und da gibt es ja auch diese speziellen antiviralen Cremes dafür. Und bei EBV ist das ähnlich, das kann immer wieder ausbrechen, das kann aber auch ständig so leicht aktiv sein und das Immunsystem ein bisschen schwächen. Dann würde man auch dauerhaft so leicht erhöhte Lymphozyten zum Beispiel finden, wenn man diese Immunaktivierung immer hat. Theoretisch müsste man da dazu noch abklären, wie schaut es denn mit anderen Entzündungsparametern aus, wenn die alle fein sind, auch eher unwahrscheinlich. Dann ist es vielleicht auch einfach eine individuelle Ausstattung, dass man etwas höhere Lymphozyten zum Beispiel hat.
Ja, das ist natürlich alles, das ist dann immer ein sehr, sehr, also ich gehe davon aus, dass es für die meisten immer ein sehr, sehr ungenaues Spiel dann ist und du dann einfach ja, dich so rantasten musst. Ne? Das ist halt, ja, sehr, sehr unklare Bilder immer. Ja.
Genau. Und was man, weil wir vorher über Stress geredet haben, bei Stress auch noch sieht, also neutrophile Granulozyten werden hoch, Lymphozyten hingegen eher niedrig. Also also Stress würde ein ähnliches Bild erzeugen wie eine bakterielle Infektion. Man merkt aber ja natürlich, dass man ja keine bakterielle Infektion hat. Und wenn man dann trotzdem diese Verschiebung hat, sollte man das auch mal im Hinterkopf behalten. Genau. So viel zu den Lymphozyten. Genau. Und dann gibt es noch die Monozyten. Das sind so Aufräumen, Reparaturzellen im Grunde. Die sind auch gar nicht so zahlreich vorhanden. Und die können mal höher sein, die können mal niedriger sein. Immer wenn was Akutes am Laufen ist, dann sind sie hoch. Immer wenn was repariert wird, dann werden sie halt auch einfach beansprucht. Ne? Bei einer Entzündung wird immer ein bisschen Gewebe kaputt gemacht. Das wird dann repariert von den Monozyten und so läuft das dann ab. Ich habe schon gesagt, spannend ist im Vergleich immer die anzahlmäßig größten Populationen. Ne? Also wenn ich mir jetzt die weißen Blutkörperchen anschaue, dann sind am meisten neutrophile Granulozyten und Lymphozyten vorhanden und die kann man dann auch ein bisschen in ein Verhältnis zueinander setzen. Wenn man nämlich sehr viel mehr neutrophile Granulozyten als Lymphozyten hat, zum Beispiel dreimal so viel, das wäre so ein Cut-off-Wert, wo man dann sagt, okay, jetzt muss man da mal genauer hinschauen. Ist das jetzt Entzündung? Ist es Stress? Ist es ein Infekt? Ist es Schlafmangel? Ist mein Cortisol auch einfach durcheinander? Das heißt, das kann auch einfach ein Lifestyle-Effekt sein. Ne? Das ist nicht irgendwie ein akuter Infekt oder irgendwie ein anderer krankhafter Prozess, sondern das kann auch einfach Stress sein. Möchte man gar nicht meinen, dann weiß man mal, wie schädigt Stress auch dauerhaft für den Körper ist, wenn sich sogar in einem roten beziehungsweise in einem kleinen beziehungsweise großen Blutbild dann auch einfach niederschlagen kann. Ne? Das ist auch sehr, sehr spannend. Da braucht man ein Differentialblutbild dafür, weil wenn das eine hoch ist und das andere reaktiv niedrig, sind die weißen Blutkörperchen trotzdem fein.
Ja. Ne?
Da kann man das dann wiederum
in der Range, ja,
gar nicht so gut nachweisen. Und jetzt kommen wir dann auch schon zur dritten Gruppe. Ja. Das sind die Plättchen.
Genau, die Blutplättchen sind auf jeden Fall auch nochmal ganz interessant, sich einfach anzuschauen. Wenn auch natürlich, es ist nur ein Wert. Es können für super viele verschiedene Sachen stehen. Aber ich werde einfach mal so ein paar Sachen raushauen, die halt sein können. Wenn sie hoch sind, dann kann eine Entzündung da sein. Interessanterweise auch ein Eisenmangel macht eher hohe Thrombozyten. Entzündung, Infekt passt auch dazu, macht auch hohe Thrombozyten. Was auch Sinn macht, ist, dass wenn man eher mehr Blut verloren hat, irgendwie sei es eine OP gewesen oder sei es ein Unfall gewesen, dann sind die Thrombozyten auch im Verhältnis einfach erhöht, was auch total Sinn macht. Warum können sie niedrig sein? Da sind wir wieder bei auch Infekten, aber Virusinfekten. Das heißt, Virusinfekte im Gegensatz zu bakteriellen Infekten machen die Thrombozyten eben niedrig. Also eine ganz spannende Sache eigentlich. Und Thrombozyten sind zum Beispiel auch niedrig, wenn du einen B-Vitaminmangel hast, also B12 und Folat, weil die eben so wichtig für die Zellteilung sind und auch da Thrombozyten natürlich dann von betroffen sind. Das heißt, ein B12-Folatmangel kann sich schon auf verschiedensten Arten und Weisen dann zeigen. Und deswegen ist es ja schon ganz spannend, wenn man sich das große Blutbild mal anschaut und sieht, okay, hey, warte mal, ich könnte halt echt einen B12-Mangel haben, einfach anhand dieser Werte, die halt, ich sag mal, downstream davon liegen. Ne? Also insofern sehr, sehr cool. Ja. Und das waren dann auch schon alle Blutzellen.
Ja, vielleicht zu den Thrombozyten noch. Auch niedrige Thrombozyten sollte man immer mal abklären.
Das auf jeden Fall.
Weil wenn man irgendwelche Knochenmarkserkrankungen oder so hat, dann sind da die Thrombozyten eigentlich immer zu niedrig. Ne? Weil das ja auch eine Zellgattung ist, die im Knochenmark dann produziert wird und dann ausgeschwemmt wird praktisch ins Blut. Und wenn da andere Zellen vermehrt gebildet werden, dann geht das zulasten der Thrombozyten. Und deswegen da ein Auge drauf halten, da geht es jetzt weniger darum, okay, ich bin jetzt irgendwie am unteren Ende vom Normbereich, das ist alles fein. Wenn jetzt jemand Thrombozyten spenden gehen möchte, dann muss der Wert immer über 200 bzw. 200.000 liegen, je nachdem, was für Einheit man da gerade hat. Weil ich das in Innsbruck mal machen wollte und ich hatte dann zu wenige Thrombozyten dafür. Mhm. Ich hatte dann so, ich glaube, 170 und das darf man eben nur über 200 machen. Mhm. Aber auch mit 170 ist alles total fein, sondern da geht es jetzt eher um Bereiche von so 50 bis 100, ne? Dass man sich mal überlegen sollte, das ist eigentlich deutlich darunter. Das sollte man zumindest dann mal nachkontrollieren nach einer gewissen Zeit oder zumindest nachschauen.
Ja, also ich glaube, was man jetzt generell gemerkt hat, ist so, dass es halt einfach keine guten Gesundheitswerte sind, ne?
Ja.
Und dass man eigentlich immer gescheit was haben muss, damit da wirklich was passiert. Und deswegen ist halt das Blutbild auch, deswegen sagen wir auch immer, ja, es ist eigentlich nicht so praktisch, ne? Aber ja, du kannst halt schon was sehen, wenn wirklich was los ist, ne? Und wenn wirklich irgendwie was im Argen ist. Dafür ist es dann schon richtig gut.
Es ist sehr late stage, wie du sagst. Also wenn man im Blutbild was sieht, dann besteht das Problem auf jeden Fall schon sehr viel länger. Also dann ist der Eisenmangel schon länger da, dann ist die Entzündung schon länger da, dann ist irgendwie der Blutverlust schon länger da. Ne? Ja. Also auch wenn man irgendwo Blut verliert durch eine Blutung, eben wie gesagt Schwangerschaft oder man hat das, also nicht Schwangerschaft selber, sondern Geburt natürlich, oder man hat eine Blutung im Magen-Darm-Trakt irgendwo, dann kann man auch eine Anämie haben. Dann geht das natürlich auch sehr schnell. Ne? Also wenn man eine Blutung hat, dann kann sich auch innerhalb von wenigen Stunden das Blutbild sehr stark verändern, dann ist es gar nicht so long term. Aber an und für sich, ja, es ist schlichtweg was, was erst über die Zeit hinweg sich verändert und erst über die Zeit hinweg auftritt. Deswegen, ja, das muss man im Hinterkopf behalten. Es macht Sinn, sich das mal anzuschauen. Und wenn man was sieht, muss man auf jeden Fall auch weiterschauen und weiter nachschauen. Man kann ja nichts davon diagnostizieren, ne? Also ich kann jetzt nicht sicher sagen, ich habe einen B12-Mangel oder einen Folsäuremangel, nur wenn ich mein Blutbild anschaue. Das müsste ich immer nochmal separat checken, die Werte bestimmen lassen. Ich kann auch nicht sagen, ich habe fixen Eisenmangel. Ne? Dafür brauche ich eigentlich Transferin, Sättigung und das Ferritin noch mit dabei. Ja, ja. Deswegen das im Hinterkopf behalten und auch den Infekt. Natürlich kann man sagen, okay, das ist eher was Bakterielles, das ist eher was Virales. Trotzdem würde man aber nochmal was anderes mitbestimmen, ne? Da würde man noch ein CRP dazu machen oder man würde, wenn man glaubt, okay, das ist was Bakterielles, sich vielleicht noch überlegen, okay, vielleicht machen wir nochmal schnell einen Abstrich, damit wir dann am Ende auch das richtige Antibiotikum oder so raussuchen. Und bei den Viren, das ist wiederum was anderes, weil gegen die meisten Viren kann man eh nichts tun, das muss man halt auch einfach aussitzen und ja, durchhalten und dann geht es einem irgendwann dann auch wieder gut, wenn das Immunsystem sich wieder erholt hat. Genauso ist es bei, wenn wir jetzt wieder sehr krankheitsfokussiert bleiben, bei Krebs, ne? Also nur wenn man sich das große Blutbild anschaut, bekommt niemand eine Krebsdiagnose gestellt. Da muss man sich sehr, sehr, sehr viel mehr. Da gibt es dann weiterführende Untersuchungen, wo man auch dieses Differentialblutbild kann man nochmal viel, viel, viel krasser aufsplitten. Wenn man sich nämlich Oberflächenmarker auf den Zellen anschaut, führt jetzt alles zu weit. Und wie gesagt, ist ja am Ende auch gar nicht Thema von unserem Podcast, weil es ja eh mehr um Gesundheit geht. Aber ich glaube, deshalb ist es uns auch einfach mal wichtig gewesen, über großes Blutbild und kleines Blutbild zu reden, weil das ja so wenig Aufmerksamkeit bekommt und beim einen oder anderen kann man ja auch da schon was rauslesen. Ne? Ich habe zum Beispiel schon häufiger damals im Krankenhaus gesehen auf der inneren Eisenmangelanämie oder B12-Folsäuremangel, ne? Wo dann wirklich so eine megaloblastäre Anämie da war. Gewesen. Das heißt, es haben viele Leute, ne? Es haben viele Leute betroffen. Die allermeisten Leute davon werden wahrscheinlich nicht diesen Podcast hier hören.
Leider nein, leider, sonst hätten sie es nicht. Ne? Und das leider ist es auch so, dass es in der Klinik dann meistens, wenn es nur so leicht ist, auch gar nicht behandelt wird. Wo man ja, wie wir jetzt gelernt haben, auch wenn das schon leicht ist, offensichtlich schon lange das Problem hat. Ne? Und schon eine Zeit lang mit sich herumträgt und das nicht, und schon länger untätig ist. Das heißt, das sollte man einfach auf dem Schirm haben. Man kann ja mal ein altes Blutbild rauskruschen. Mal gucken, ob man da irgendwas von diesen Dingen erkennt. Am wahrscheinlichsten ist eh immer dann irgendwie eine leichte Mangelsituation. Und dann kann man ja nochmal mit dem Doc reden, ob man das nochmal updaten kann. Aber ich denke mal, den meisten Zuhörern hier wird da praktisch nichts sein.
Genau. Ja, Max, hat sehr viel Spaß gemacht, sich auch mal mit dem Thema wieder zu beschäftigen. Das ist ja wie ein kleiner Refresher vom Studium gewesen. Oldschool, genau. Euch vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann einfach gerne einen Kommentar schreiben auf Spotify oder YouTube, E-Mail schreiben podcast@beyondlifespan.de. Ansonsten freuen wir uns über eine Weiterempfehlung, über eine Bewertung, wenn ihr den Podcast gut fandet oder natürlich auch, wenn ihr den Podcast nicht gut fandet. Auch das könnt ihr uns gerne mitteilen. Wir freuen uns trotzdem schon aufs nächste Mal. Euch eine gute Zeit. Bis dahin und ciao.
Danke und ciao.